Die Krieger, der zweite Stand, stellen lange Zeit ein Problem dar, denn die verfolgen hauptsächlich ihre eigenen Machtinteressen. Es ist der Adel, der über Waffen verfügt und kämpft, aus einem einfachen Grund. Nur Reiche können sich das Kriegsführen leisten.
So ein Pferd, so eine Rüstung, das ist ja alles unendlich teuer. Ja, da muss man für dieses Eisenhemd und Rüstungen und Beinschienen und Schwert und die Pferde, die man dazu braucht, ein paar Knappen und so, da muss man, ich denke mal, einen Besitz haben von mindestens 200 Hektar.
Um die adligen Kämpfer davon abzuhalten, das Land mit blutigen Fäden zu überziehen, arbeitet der Klerus darauf hin, die Kämpfer auf ein christliches Ethos einzuschwören. Schutz der Witwen und Waisen, ritterlich-höfisches Benehmen, kultiviertes und gebildetes Auftreten bei Hofe. All diese Dinge werden jetzt wichtig. Auch für den Kampf gegen die Muslime im Heiligen Land braucht man christlich motivierte Krieger. Die Schicht der Kämpfenden wird immer größer. Denn immer mehr unfreie Dienstleute, die an den Höfen der Adligen Verwaltungsaufgaben innehaben, übernehmen nun auch Aufgaben, die mit Schutz und Waffendienst zusammenhängen. Der Adel allein schafft das nicht mehr.
Wir sind in einer Zeit, in der auch die Königsgewalt zurückgeht und Adlige sich immer mehr verpflichtet sehen, ihre Bereiche selbst zu schützen. Und damit zusammenhängt auch die Tatsache, dass der Adel sich Höhenburgen baut und dass er vor allen Dingen für die Ministerialen die sogenannten Motten errichtet. Motten, das sind kleine Befestigungen, die auf Hügeln stehen. Das sind so Wehrtürme, könnte man sagen. Häufig aus Holz, aber häufig auch aus Stein gebaut. Und die sind über das ganze Land verteilt. Und da sitzen die Dienstleute, die dort Schutz ausüben müssen, aber auch selbstverständlich die Herrschaft ihres Herrn vertreten und die Einnahmen einsammeln und für Gerechtigkeit sorgen müssen. Und diese Ministerialen sind im Grunde diejenigen, die die Waffen führen und die den Krieg führen. Und von daher stehen sie dem Adel ganz nahe. Und im Laufe des 12. Jahrhunderts verschmelzen diese beiden Gruppen, der Adel, der eigentliche freie Adel, und ja, diese Krieger oder Ritter, die eigentlich aus der Unfreiheit kommen, aber dasselbe tun wie der Adel, oder jedenfalls zu einem erheblichen Teil, nämlich den Schutz ausüben. Und die steigen in den niederen Adel auf, und diese ganze Gruppe von Adel und niederer Adel vereinigt sich dann im Stand der Ritter. Das ist dann so der Gesamtbereich, der Gesamtbegriff auch, der dafür entsteht, mit einer Kultur, die damit verbunden ist.
Turniere und Feste, Frauendienst und Minnesang, die ganze höfische Ritterkultur, die man mit dem Mittelalter verbindet, blüht erst seit dem 11. und 12. Jahrhundert richtig auf. Denn in Zeiten schwacher Königsgewalt erfahren die fürstlichen Landesherren einen Machtzuwachs. Immer mehr Fürsten beherrschen große eigene Territorien und wollen ihre Macht auch zeigen.
Da spielt die Repräsentation eine ganz wichtige Rolle. Da muss man auch Eindruck machen, würde ich mal sagen. Ja, da muss man einen Hof entwickeln, über den andere staunen oder den sie als beeindruckend empfinden. Und in diese Kreise können nicht alle eintreten. Ne? Ganz im Gegenteil, ne? Man schirmt sich dann ab. Wenn man an einem Turnier mitmachen will, dann muss man eine Ahnenreihe vorweisen, sonst kann man da überhaupt erst nicht teilnehmen.